Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema Zertifizierung zur digitalen Barrierefreiheit. Eine häufige Frage, die wir früher von Kunden bekommen haben, ist die Frage, ob es Zertifikate für digitale Barrierefreiheit gibt und ob wir solche Zertifikate anbieten. Die letzte Frage kann ich mit klar Nein beantworten. Das tun wir nicht und haben wir auch nicht. Und die erste Frage, zumindest in Deutschland, gibt es nichts, was sich Zertifizierung zur digitalen Barrierefreiheit nennt. Es gibt ähnliche Konzepte, das werde ich aber später in der Folge noch erwähnen. Aber grundsätzlich gibt es hier keine Zertifizierung. Wie es in anderen Ländern aussieht, weiß ich nicht. Also die USA zum Beispiel ist ja groß, da kann es durchaus der Fall sein. Oder irgendwelche länderspezifischen Geschichten, das weiß ich nicht. Generell halte ich Zertifizierungen zur digitalen Barrierefreiheit nicht für sinnvoll und möchte das hier noch ein bisschen breiter begründen. Der erste Grund ist, dass ein digitales Produkt grundsätzlich lebendig ist. Lebendig in dem Sinne, dass dort ständige Änderungen stattfinden, einfach aufgrund der technischen Veränderungen, die es gibt. Zum Beispiel können sich ja Datenschutz-Dinge relativ schnell verändern, was dann erfordert, dass die Cookie-Meldungen zum Beispiel angepasst werden und die können ja drastisch in die Barrierefreiheit eingreifen. Aber auch Sicherheitsaspekte können sich ändern und SEO und Inhalte können sich ändern, Module können eingebaut oder ausgebaut werden. Das heißt, da tut sich relativ viel. Und ein Zertifikat kann ja per se nur immer eine zeitliche Aufnahme sein. Also eine Momentaufnahme, so heißt das Ding. Eine Momentaufnahme sein. Das heißt, innerhalb eines Jahres kann sich relativ viel tun. Und gerade bei Websites geht es noch. Da handeln ja meistens die RedakteurInnen bearbeiten die Inhalte. Das heißt, sie machen da keine drastischeren Sachen und diese Sicherheitsdinge finden vielleicht unter der Benutzeroberfläche statt. Aber gerade wenn es um interaktive Geschichten geht, also Formulare, Formularstrecken, Web-Applikationen, da finden teils alle 3 Monate größere Updates statt, bei den JavaScript-Bibliotheken zum Beispiel. Und das kann sich schon drastisch auf die Barrierefreiheit auswirken. Insofern kann es sein, dass ein Zertifikat, was natürlich sehr viel Geld kostet, das ist ja liegt ja in der Natur der Sache, relativ schnell veraltet ist für so ein digitales Produkt. Und das bringt natürlich nichts. Wenn man so viel Geld ausgibt, möchte man ja irgendwie, dass es dann doch, 2 Jahre hält oder so, oder zumindest 1 Jahr. Und das dürfte für die meisten digitalen Produkte heutzutage nicht zutreffen. Jetzt schauen wir auf die verschiedenen Möglichkeiten der Pseudo-Zertifizierung, sage ich mal. Es gibt ja zum einen den DIAS-BETV-Test. Das ist ein Prüfverfahren, das von der DIAS GmbH maßgeblich entwickelt wird, um Barrierefreiheit zu prüfen. Also es ist kein offizielles Verfahren, wie häufig gesagt wird oder häufig behauptet wird, sondern es gehört wirklich der DIAS und die behalten sich auch vor, es selber durchzuführen oder den Leuten, die es erlauben, das durchzuführen. Insofern hat es keine öffentliche Legitimität. Aber was es ist ein strukturierter Bericht über die Barrierefreiheit einer Applikation, einer Website. Und insofern hat es eine gewisse Legitimität. Und es gibt ja auch diese Selbstbewertungsmöglichkeit. Und das wäre dann so eine Art Zertifizierung, wie man auch immer das nennen möchte. Die Leute, also die Einrichtungen, die zur BETV verpflichtet sind, sind ja auch dazu verpflichtet, eine Erklärung zur Barrierefreiheit bereitzustellen, wo sie dann auch bekannte oder die wichtigen bekannten Fehler, die sie gefunden haben bei so einem Prüfverfahren, egal von wem durchgeführt, veröffentlichen. Und im Prinzip wäre das ja so eine Art Pseudo-Zertifizierung. Eine weitere Möglichkeit sind VPAT und ACR, oder das VPAT ist Voluntary Product Accessibility Template und das ACR ist Accessibility Compliance Report. Das ist im Prinzip zweimal das Gleiche. Das VPAT, sage ich jetzt mal, das VPAT ist ein strukturierter Prüfbericht für Applikationen, also sowohl für Software als auch für digitale Produkte, wo strukturiert geprüft wird, ob die Funktionen, die dieses System bereitstellt, barrierefrei sind. Das ist der Prüfbericht, ist das VPAT, und der ACR ist dann sozusagen der Report, der daraus erzeugt wird, der dann der oftmals veröffentlicht wird oder halt an die interessierten Käufer und Käuferinnen der Software gekauft, abgegeben wird, wahrscheinlich auf Anfrage. Und das ist ein offiziell verfügbares Verfahren, das im Prinzip jeder verwenden kann, wenn man sich an die Regeln von denen hält. Meines Wissens ist es auch komplett lizenzfrei. Das heißt, auch das kann man selber als Betreiber, als Anbieter von digitalen Produkten kann man selber durchführen. Und ja, es ist wiederum ein Prüfbericht einfach, wo dargestellt wird, die Stärken und Schwächen des Produkts in Bezug auf Barrierefreiheit, bekannte Probleme, vielleicht einen Zeitplan, wie sie behoben werden. Und das soll den Leuten, die diese Software einkaufen, auch einen Überblick darüber geben, wie barrierefrei das Produkt ist und welche Pläne es zur Barrierefreiheit gibt. Hat sich in Deutschland bisher überhaupt nicht durchgesetzt. Also ich kenne kein einziges deutsches Unternehmen, das so einen Bericht anbietet, weder SAP noch Software AG und was es da für große Unternehmen gibt. Aber ich kenne auch keine Agentur, also keinen Dienstleister, der solche Prüfberichte erstellt hier in Deutschland. In den USA und im angloamerikanischen Bereich insgesamt, also in Nordamerika zumindest, spielt das auf jeden Fall eine gewichtige Rolle. Da findet man öfter VPATs und ACRs auf den Websites. Insofern auch eine Möglichkeit, die Konformität darzustellen. Ich persönlich denke, dass es eher für Software gedacht ist, also für komplexe Applikationen, weiß nicht, sowas wie Google Docs, SAP-Gedöns und viele andere Sachen, die ein bisschen komplexer sind. Jetzt für so eine 0815-Website, die einfach nur Content enthält, ist es, glaube ich, zu groß und zu umfangreich. Dafür ist wahrscheinlich so ein Konformitätsreport einfach ausreichend. Was ich vorhin vergessen habe zum Thema BETV-Test, wie gesagt, der DIA als BETV-Test ist einfach eine Auslegung der EN301549. Aber man kann natürlich auch seinen eigenen BETV-Test durchführen. Also der BETV-Test an sich ist nicht geschützt, sondern nur der DIAS-BETV-Test, um das mal vollständig darzustellen. Generell sagt weder ein BETV-Bericht noch ein VPAT oder ein ACR, dass ein Produkt komplett barrierefrei ist. Das muss man einfach nochmal betonen. Also nur weil es so einen Bericht gibt, heißt das nicht, dass dieses Produkt hundertprozentig oder zu irgendeinem Grad barrierefrei ist. Im Prinzip könnte das Produkt kompletter Schrott sein und trotzdem, was jetzt Barrierefreiheit angeht, und trotzdem ein VPAT haben oder ein Konformitätsreport. Der Konformitätsreport sagt einfach nur, dass da ein strukturierter Test durchgeführt wurde. Aber dieser Test kann ja auch von der Anbieterin des Produkts selber durchgeführt worden sein. Und solche Berichte sind nicht immer, aber oft subjektiv. Also die neigen natürlich immer dazu, sich selber besser einzuschätzen, als sie sind. Das liegt vielleicht in der Natur des Menschen. Und das ist das Problem, dass diese Reports einfach nicht objektiv sein müssen, vor allem wenn sie von den Leuten selber erstellt wurden, also wenn es sich um einen Selbsttest handelt. Beim Fremdtest kann man davon ausgehen, dass eine gewisse Objektivität dahinter war, weil ja auch der Dienstleister, der den Report erstellt hat, ein Interesse daran hat, ja, seriös dazustehen. Die große Frage ist, wofür braucht man eigentlich ein Zertifikat? Der Eindruck ist häufig vorherrschend, dass so ein Zertifikat genutzt wird, um sich so gegen Kritik abzusichern. Also kommt eine behinderte Person und sagt, das Produkt XYZ ist nicht barrierefrei und die sagen dann, hey, du hast Unrecht, wir haben doch ein Zertifikat. Und wenn man dann ganz fett irgendwo in den Kontakt reinschreibt, hier, wir sind zur Barrierefreiheit zertifiziert, dann heißt das so viel wie Stinkefinger, du darfst dich nicht über unsere mangelnde Barrierefreiheit beschweren. Und für Leute, die jetzt kein großes Selbstbewusstsein haben und das vielleicht auch nicht richtig einschätzen können, also Laien in der digitalen Barrierefreiheit, könnte das in der Tat abschreckend wirken, so ein Zertifikat vorgezeigt zu bekommen oder auch nur einen Prüfbericht. Nun ist es so, dass es häufig von Führungskräften kommt, die auch wiederum keine Ahnung von Barrierefreiheit haben, einfach nur es lieben, irgendwelches bedrucktes Papier zu haben, wo da ganz dick draufsteht, die sind super toll. Und ja, was soll man da machen? Dadurch, dass es kein Zertifikat gibt, ist die Situation ja relativ einfach. Wenn es eins gäbe, könnte man es ja kaufen. Aber dadurch, dass es keins gibt, muss man dem Chef, das sind ja meistens Männer, erklären, warum es das nicht gibt. Und hier wiederum ist es ja so, alle Leute, die die BETV-App erfüllen müssen hier in Deutschland, müssen ja zwangsläufig auch einen Prüfbericht erstellen. Und wie ich oben schon sagte, der Prüfbericht ist im Prinzip so ähnlich wie ein Zertifikat. Ein Nachweis darüber, dass da eine Prüfung stattgefunden hat, dass vielleicht Mängel gefunden wurden, dass an den Mängeln gearbeitet wird. Viel mehr gibt es nicht und mehr braucht man im Prinzip auch nicht. Die nächste Frage wäre, wenn man selber Dienstleister ist, wie also der entweder eine Website erstellt für den Kunden oder vielleicht auch ein digitales Produkt verkauft, wie kann ich da nachweisen, dass ich barrierefrei bin bzw. konform bin? Und ja, wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr die Antwort wahrscheinlich schon. Das ist ein Selbsttest auf der Basis der geltenden Normen der EN301549. Ja, entweder ein Selbsttest oder ein Fremdtest. Ein Fremdtest ist in der Regel glaubwürdiger, aber wenn ein Selbsttest vernünftig, kritisch durchgeführt wird, finde ich, dass man den auch durchaus akzeptieren kann. Aber es muss halt ein Test sein, der möglichst objektiv durchgeführt wurde und der auch eine strukturierte Information darstellt. Ob das jetzt der DIAS-BETV-Test ist oder der das VPAT oder was anderes, das ist erstmal egal. Hauptsache, erstmal ist es ein strukturierter Prüfbericht. Es wurden die einschlägigen Normen beachtet bei der Durchführung des Tests und es gibt eine Liste von Mängeln. Die Mängel wird man immer finden und es gibt einen Plan, diese Mängel zu beheben. Das ist so die Essenz, die man haben sollte. Und das kann man dem Kunden dann auch entsprechend auf Anfrage rausgeben. Als Fazit würde ich euch mitgeben, wenn ihr das Thema habt, Zertifizierung, dann ignoriert es einfach. Es wird sicherlich irgendwann auch hier in Deutschland Anbieter geben, die euch das Zertifikat verkaufen wollen. Oder vielleicht gibt es das auch und ich habe es einfach übersehen. Weil überall, wo eine Nachfrage ist, wird auch irgendwann ein Angebot sein. Generell halte ich aber nichts davon, digitale Produkte in irgendeiner Form zu zertifizieren. Das ist einfach Geldverschwendung, Totholz und bringt niemandem was. Insofern investiert euer Geld lieber in eine Prüfung, entweder so durch einen Experten, durch eine Expertin intern oder halt durch Externe. Investiert Geld in einen Feedback-Mechanismus, sorgt dafür, dass die Webseite regelmäßig überwacht wird durch Monitoring und das reicht vollkommen aus. Damit habt ihr genug zu tun oder genug Geld auszugeben und ein Zertifikat gehört in diesen Mix überhaupt nicht rein. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.